Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Liebe Hörer, willkommen zur März-Ausgabe vom Funkmagazin. Das ist die monatliche Gemeinschaftssendung von Funkforum. Ich bin Christina Arnold, ich begrüße Sie aus der deutschen Redaktion Fünfkirchen. Heute haben wir folgende Themen für Sie. Bundesverdienstkreuz an Helene Wolf, Retrospektive Reinhard Schuster im Deutschhaus in Hermannstadt, erste donauschwäbische Frauenkonferenz in Budapest, AHK-Regionaltreffen in Temeswar und Weltgebetstag der Frauen am 8. März. Liebe Hörer, das sind unsere Themen heute. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung dazu.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Die ehemalige langjährige Schulleiterin der Temeswarer Nikolaus-Lenau-Schule und frühere Stadträtin seitens des Deutschen Forums in Temeswar, Helene Wolf, erhielt das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Die Verleihungszeremonie erfolgte am Freitag, dem 13. März, im Festsaal der Nikolaus-Lenau-Schule. Dazu lud die Konsulin der Bundesrepublik Deutschland in Temeswar ein. Ein Beitrag von Adrian Ardelean.
Die Nikolaus-Lenau-Schule in Temeswar ist die Lehreinrichtung, die den Unterricht in Deutsch als Muttersprache im westlichen Verwaltungskreis Temesch sichert. Die Schule zählt zu den besten landesweit. Sie hat der Welt zwei Nobelpreisträger geschenkt und seit mehr als 25 Jahren funktioniert hier eine Spezialabteilung, die den Schülern ermöglicht, neben dem rumänischen Baccalaureat auch den bundesdeutschen Schulabschluss zu erlangen. Der Festsaal des pünktlich zum Kulturhauptstadtjahr renovierten emblematischen Schulgebäudes Temeswars war am Freitagnachmittag voll von Schülern, Lehrkräften und Freunden der ehemaligen langjährigen Schulleiterin Helene Wolf. Die Laudatio sprach die Konsulin der Bundesrepublik Deutschland in Temeswar, Anja Suguari.
Ihre berufliche Laufbahn als Physiklehrerin und später als Schulleiterin des Nikolaus-Lenau-Lyzeums in Temeswar ist ein Beispiel für herausragendes Engagement und für eine unerschütterliche Hingabe an die Bildung und Förderung junger Menschen. Von 2001 bis 2023 waren Sie als Schulleiterin des Nikolaus-Lenau-Lyzeums hier tätig. Eine Schule, die als eine der 27 Deutsch-Profilschulen in Rumänien einen sehr besonderen Stellenwert einnimmt. Ihre Leistungen als Schulleiterin haben diese Institution entscheidend geprägt. Unter Ihrer Leitung hat die Schule nicht nur ihre Qualität als Bildungseinrichtung kontinuierlich gesteigert, sondern auch ihre Rolle als kulturelle Brücke zwischen Rumänien und Deutschland kontinuierlich weiter ausgebaut. Ganz besonders möchte ich ihr außergewöhnliches Engagement für den Erhalt der deutschen Spezialabteilung hervorheben, die im vergangenen Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feierte. Und Ihnen sehr herzlich dafür danken, auch im Rahmen der davon profitierenden Generationen von Schülern und Schülerinnen. Das Nikolaus-Lenau-Lyzeum ist längst ein fester Bestandteil der deutschen Minderheitenmama und steht als Symbol für die erfolgreiche deutsch-rumänische Zusammenarbeit. Viele ehemalige Schülerinnen und Schüler erinnern sich dankbar an den liberalen Geist, der bereits in sozialistischen Zeiten an dieser Schule herrschte und der sie zum selbstständigen Denken und Handeln animierte.
Konsulin Anja Suguari überreichte anschließend die Insignien des Verdienstordens an Schulleiterin außer Dienst Helene Wolf und las die Verleihungsurkunde vor.
Verleihungsurkunde in Anerkennung der um die Bundesrepublik Deutschland erworbenen besonderen Verdienste verleihe ich Frau Helene Wolf. Das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Berlin, den 12. Dezember 2025, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
In ihrer Dankesrede erwähnte Helene Wolf Familie, Lehrer, Kollegen, Schüler und Freunde und ließ so manche Erinnerungen Revue passieren.
Als ich die 12. Klasse der Lenau-Schule absolviert habe, hat mir meine Klassenkollegin Antrand Bommersheim nachdenkend tief in die Augen geschaut und auf ein Andenkenband macht der Lenau-Schule Ehre geschrieben. Ein Satz, mit dem ich damals nicht viel anfangen konnte, dessen Gewicht ich aber gefühlt habe. Diesen Satz habe ich bis jetzt kaum weiter mitgeteilt, er ist aber mit der Zeit eine verinnerlichte stete Aufgabe geworden. Ich widme diese Auszeichnung meinem Großvater Johann Wolf, dem ich mein Verständnis für deutsche Identität und kulturelle Bildung verdanke, der einige meiner Lehrer und Kollegen unterrichtet hat und der unter anderem die Fibel geschrieben hat, aus der noch meine Kinder gelernt haben. Meiner Mutter, der ich viel zu viel verdanke, von der ich Hingabe, Aufopferung und noch lange nicht alles gelernt habe. Meinen Kindern, von denen ich vieles gelernt habe und die mein Engagement meistens, nicht immer, verständnisvoll unterstützt haben, aber auch kritisiert haben. Meinen Lehrern, die meine Liebe für Mathematik und Naturwissenschaften gefördert haben. Frau Wonfert hat auch in mir das Bedürfnis eleganter Lösungen hinterlassen, aber auch für ein solides Allgemeinwissen und Können gesorgt haben. Meinen Freund Ovidiu Ganz, der trotz all seinen komplexen Aufgaben jedes Mal unterstützend Lösungen für unsere Probleme fand. Simona Lobons und leider der verstorbenen Heli Balog, die mir im schweren Anfang zur Seite standen.
Anschließend sang der Chor der Nikolaus-Lenau-Schule ein Lied und die Anwesenden gratulierten ihrer gewürdigten Kollegin und Freundin.
Es ist eine Auszeichnung, die für mich unerwartet ist und es hat mich tatsächlich überwältigt, dass ich so eine Anerkennung bekomme. Man ist so im Kampf des Lebens so beschäftigt, sämtliches zu erledigen, Aufgaben zu lösen. Da hat man nicht Zeit, an Auszeichnungen und Prämien zu denken. Wichtig ist, man tut, was man tun soll. Und wenn es gelingt, ist es gut. Es ist eine stete Herausforderung für eine Schule der deutschen Minderheit, Lehrkräfte zu finden, die sowohl ihr Metier gut können, als auch die deutsche Sprache gut beherrschen. Eine Herausforderung bleibt für einen Schulleiter, Konflikte zu lösen und die Elternarbeit. 2004, kaum ein Jahr nachdem ich Schulleiterin geworden bin, ist die kleine Lenau-Schule an die katholische Kirche übergeben worden. Wir sind weiterhin in diesem Gebäude in Miete, aber es war eine Herausforderung, eine neue Stätte für unsere Schule zu finden. Und anfangs war es ein Plan für 28 Klassen, dann ist es auf 48 gestiegen, weil wir uns auch mit dem Gedanken gewohnt haben, nur Vormittagsunterricht zu haben. Wäre ich nicht Stadträtin gewesen, glaube ich nicht, dass ich die Leute im Rathaus oder so schwer beeindruckt hätte, dass die Lenau-Schule eine neue Bildungsstätte braucht. Nur als Beispiel. Das war kein leichter Kampf. Und auch zur Entwicklung der Lenau-Schule, zur Sanierung der Lenau-Schule hat das sehr viel beigetragen. Also ich habe gelernt, welche Leute uns unterstützen können. Und ich habe sie angesprochen. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ohne Bildungswesen in deutscher Sprache sind eigentlich viele Familien der deutschen Minderheit verloren, insofern sehr viele Mischehen sind, in denen keine Disziplin zur Deutschsprachigkeit existiert. Ich verdanke meinem Großvater, dass ich Deutsch spreche. Mein Vater stammt aus einer deutschen Familie, er hat nicht Deutsch gesprochen. Meine Mutter hat es aber mit uns gelernt, als Rumänin. Und sie kann es. Es hängt auch von der Offenheit der Familienmitglieder ab. Aber Bildungswesen in deutscher Sprache ist wichtig.
Bundesverdienstkreuz an Helena Wolf. Sie hörten einen Beitrag aus Temeswar. Unter dem Titel Memento präsentiert das Kultur- und Begegnungszentrum Friedrich Deutsch seit dem 20. März 2026 Werke des Malers Reinhard Schuster. Die Ausstellung umfasst Arbeiten der letzten 40 Jahre, die Zeitereignisse als Zustandserscheinungen von Welt und Leben interpretieren. Die Gemäldeausstellung entstand in Kooperation mit dem Siebenbürgischen Museum Gundersheim und mit Unterstützung der Dorfgemeinschaft der Brenndörfer, dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen und der Evangelischen Kirche AB in Rumänien. Die Einführung hat Frau Dr. Irmgard Siedler, Vorsitzende des Trägervereins Siebenbürgisches Museum e.V. gehalten. Betreut wurde die Ausstellung in Hermannstadt von Dr. Gerhild Ingrid Rudolf, Leiterin des Begegnungs- und Kulturzentrums Friedrich Deitsch der Evangelischen Kirche AB in Rumänien. Gabi Messei von Radio Neumarkt führte die Gespräche.
Was macht das Werk von Reinhard Schuster so bedeutend für die zeitgenössische siebenbürgische Kunstszene?
Das Normale des Siebenbürger Sachsen war ja immer die Ausbildung bei einem berühmten Maler hier bei uns und dann war es der Westen. Das war bis 1945. Entweder war es Budapest oder es war München und diese ganze Kultur der Zeitgenössigkeit der Kunst. Reinhard Schuster ist 36 geboren. Und in einem siebenbürgischen Dorf, in Brenndorf, und man kann sich ja glauben, dass seine Kindheit ja wirklich unter keinem guten politisch-zeitgeschichtlichen Stern stand. Und das ist auch passiert, sein Vater ist im Krieg vermisst worden, seine Mutter ist nach Russland verschleppt worden, erst nach 10 Jahren gesehen. Also hat man dort ein kleines Bübchen eigentlich gehabt, die Großeltern, und dieses junge Kind hat in einer Zeit, wo es kinderlos aufwächst, den Wunsch tatsächlich Malerei in sich getragen und hat dann bei Matthias Deutsch in Kronstadt erste Schritte gemacht in dieser Richtung und hat sich dann entwickelt zum Maler in einem ganz anderen Milieu als bis dahin die Siebenbürger sagten, also in Bukarest. Dort ist er ins Gymnasium gegangen, in das Lyceum Nicolae Tonița und später an der Grigorescu-Universität. Das, was man erwartet hätte bei ihm, dass er, naja, 50er Jahre den sozialistischen Realismus als Doktrin natürlich annimmt und malt, das ist nicht der Fall gewesen. Er hat sich zum Künstler entwickelt in einem Milieu, das ihn unter den Siebenbürger Sachsen wenigstens einmalig macht. Zwar hat hier in Bukarest aufgesogen, das von der alten rumänischen Art noch den Zeitgeist mitbekommen hat. Und so entwickelt er sich, indem er sich eigentlich dem abstrakten Expressionismus, dem poetischen Rationalismus nähert und für unsere Breiten ganz besondere Entwicklung nimmt. Und das hat für mich das Besondere gemacht, dass ich mich mit seinem Werk ein bisschen auseinandersetze.
Sie sprechen davon, dass die Welt durch das Wesen des Malers gefiltert wird. Was ist das charakteristischste Merkmal an Schusters Filter?
Es ist diese Zeit des Kunstexperiments, das von der alten Avantgarde rüberkommt und das in Westeuropa ja tatsächlich so große Strömungen rüberbringt, wie, ich habe vorhin gesagt, den poetischen Rationalismus, von Amerika dann das Hard Edge, den Informal und die geometrische Abstraktionismus à la Stankowski. Und dieses, auch wenn er es unbewusst zusammengefügt hat, das findet sich in seinem Werk, das einen Höhepunkt hatte in den 60er und in den 70er Jahren.
Die Ausstellung ist eine Zusammenarbeit zwischen Gundersheim und Hermannstadt. Wie wichtig ist dieser kulturelle Brückenschlag zwischen Deutschland und Rumänien heute?
Er ist und er war, denn wir haben ja gemeinsame Ausstellungen, Mitarbeit an Publikationen und so weiter mit ganzen Museen hier gemacht, inklusive im Bruckenthal-Museum, im Astra-Museum und mit dem Deutschhaus. Das ist uns wichtig, hier wie dort.
Welche Botschaft soll ein Besucher mit nach Hause nehmen, der den Terrassensaal nach dem Rundgang verliest?
Ja, wir sind siebenbürgisch und wir sind gleichzeitig europäisch. Denn die Kunst von Reinhard Schuster geht, wie ich schon sagte, ins große Europäische dieser Zeit. Bei mir, wie auch sogar ins Amerikanische, bis hin zu Robert Rauschenberg, zu Cy Twombly, zu Stankowski. Und finden Sie dann in einem sehr eigenen Stil eigentlich beim Reinhard Schuster. Ich habe das Ganze gestellt unter die zwei Begriffe Lyrik und Winkelmaß, Emotionen und doch Geometrie. Also ein Zusammenfinden von eigentlich zwei Sachen, die paradox erscheinen und das doch nicht sind. Und das merkt ja dann auch der Besucher. Und schon auch gar nicht die Entwicklung, die nur die sächsische Szene gemacht hat, in der Art von einem Hans Hermann oder einer Trude Schulerus. Dieser Mensch geht einen ganz anderen Weg und sozialisiert sich dann auch als Künstler in Bukarest. Und wo kann man das sagen von einem Siebenbürger Sachsen? Bei ganz wenigen.
Die Ausstellung zeigt 40 Jahre Zeitgeschichte. Ist es hier eine melancholische Rückschau oder ein hoffnungsvoller Ausblick?
Weder noch, denn Reinhard Schuster wird in diesem Jahr 90. Und es ist eine Retrospektive, aber sie kristallisiert eigentlich einen Werdegang, der einen Höhepunkt erreicht hat und der dann nicht mehr überschritten wird. Und Hoffnung sowieso, wenn sich ein Mensch mit 90 Jahren noch einmal aufmacht und nach Helmerstadt kommt und hier mitbetreut seine Ausstellung, das ist doch was ganz Besonderes.
Betreut wurde die Ausstellung von Dr. Gerhild Rudolf, Leiterin des Begegnungs- und Kulturzentrums Friedrich Deutsch der Evangelischen Kirche AB in Rumänien. Was gab den Ausgangspunkt, die Retrospektive von Reinhard Schuster im Frühjahr 2026 im Deutschhaus in Hermannstadt zu präsentieren?
Eine Ausstellung mit Gemälden von Reinhard Schuster im Deutschhaus zu zeigen, war die Idee von Siegbert Bruce, das ist der Vorsitzende der HOG Brenndorf und zugleich Redakteur der Siebenbürgischen Zeitung in Deutschland. Siegbert Bruce hat bei uns angefragt, ob eine Ausstellung in Helmerstadt im Deutschhaus möglich wäre. Und wir haben sehr gerne zugesagt, denn es liegt uns daran, schöne Ausstellungen zu zeigen, die etwas mit Siebenbürgen zu tun haben oder mit der evangelischen Kirche oder mit Werdem. Und einen siebenbürgischen Maler auszustellen, der auch noch so besonders schöne Bilder hat, das ist für uns natürlich eine sehr gute Gelegenheit, dem Publikum was anbieten zu können.
Welches Gefühl soll die Besucher begleiten, wenn sie den Terrassensaal nach der Besichtigung von Memento verlassen?
Dass die Besucher beeindruckt sein werden. Die Gemälde sind großformatig und Farbexplosionen und auch thematisch sehr interessant. Regen zum Nachdenken an. Es ist ein bisschen noch eine Arbeit für die Zuschauer. Sie müssen sich selber dabei etwas denken und das finde ich sehr gut.
Was für eine Bedeutung hat die Rückkehr der Werke eines gebürtigen Brenndörfers in seine Heimatregion Siebenbürgen für die Institution, für das Deutschhaus?
Es ist eine schöne Gelegenheit, dass das möglich ist, denn die Wurzeln hat Reinhard Schuster in Siebenbürgen, in Brenndorf. Und seine Gemälde sind zum Teil noch in Rumänien entstanden. Oder aber auch die neueren sind geprägt von seinen Erfahrungen hier aus Siebenbürgen. Wir möchten im Deutschhaus eben gerne Gelegenheit bieten, solche Werke dem Publikum zu präsentieren.
Die Ausstellung ist eine Kooperation zwischen dem Siebenbürgischen Museum Gundesheim und Deutschhaus in Hermannstadt. Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit über diese Distanz hinweg?
Ja, also der Kontakt zum Siebenbürgischen Museum, der ist nie abgebrochen. Es sind zwei Institutionen, also hier das Landeskirchliche Museum und in Gundelsheim das Siebenbürgische Museum, die ein ähnliches Profil haben. Und wir haben auch inhaltlich, auch personell immer Kontakt gehalten. Natürlich für diese Ausstellung gibt es mehr Partner, wie gesagt auch die Brenndörfer, HOG, die Dorfgemeinschaft der Brenndörfer und das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen in München hat den Transport der Bilder finanziert. Das ist natürlich auch wichtig und wir als Deutschhaus, als Teil der evangelischen Kirche in Rumänien, müssen auch unsere Kirche als Akteur nennen, denn nur so können wir es uns leisten, überhaupt die Ausstellung hier zu zeigen, weil mehrere mitgewirkt haben.
Der Terrassensaal im Torschau ist ein besonderer Raum. Inwiefern beeinflusst die Architektur und die Atmosphäre dieses Ortes die Wirkung der Gemälde von Reinhard Schuster?
Obwohl unser Terrassensaal ein multifunktioneller Saal ist, wo ganz verschiedene Sachen, Vorträge und Workshops und Ausstellungen und Buchvorstellungen, passen die Bilder von Reinhard Schuster wunderbar in den Saal. Es ist eine harmonische Atmosphäre. Wir sind selber erstaunt, wie gut der Raum und die Bilder zusammenpassen.
Was für Gemälde werden gezeigt?
Die Gemälde sind großflächig und haben sehr inspirierende Namen, sind aber eher abstrakt. Also dann ist eine Erdscholle oder die Dürre wird dargestellt, Radioaktivität wird dargestellt, sehr viel Intuition in den Bildern drinnen und es wird auch Intuition von den Besuchern erwartet. Das ist für manche Leute vielleicht nicht so einfach. Die sagen, ja, was soll das? Aber das Thema ist ja angesagt und Man braucht nur ein bisschen Fantasie und wird sofort in die Welt des Bildes hineingezogen.
Sind neben der Vernissage weitere Veranstaltungen wie Kuratorenführungen oder Künstlergespräche während der Laufzeit bis zum 26. Mai geplant?
Das größte Ereignis wird die Vernissage sein. Da erwarten wir zahlreiche Besucher und Frau Dr. Wedler wird die Einführung sprechen. Wir rechnen auch, dass durch die Nacht der Museen, die im Mai stattfindet, dann noch einmal eine größere Zahl Besucher kommt. Ansonsten ist es ja auch eine sehr gute Saison. April und Mai sind gute Besuchermonate, aber so ein Künstlergespräch zum Beispiel haben wir nicht geplant. Es gibt sich noch etwas.
Retrospektive Reinhard Schuster im Deutschhaus in Hermannstadt. Ein Beitrag von Gabi Mesey hörten Sie von Radio Neumarkt.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Pünktlich zum Internationalen Frauentag luden Sabine Geller aus Ulm und Veronika Germann aus Berkina in Ungarn nach Budapest zur ersten Donauschwäbischen Frauenkonferenz ein. Zur Veranstaltung kamen donauschwäbische Frauen aus Leitungspositionen aus mehreren Ländern.
Es war eigentlich eine ganz spontane Idee. Wir waren mit der Sabine Geller zusammen. Ich habe ein Interview gemacht für meine Seite Wegzeichen Ungarn-Deutsche Frauengeschichte. Ich wollte eigentlich nur einen Artikel schreiben, ganz kurz und bündig. Und dann hatten wir eigentlich ein ganzes Tag lang über ungarn-deutsche Geschichten erzählt und ungarn-deutsche Begegnungen, was sie als Kind in Wimmint erlebt hat und wie ich aufgewachsen bin. Und wir haben nur gequatscht und gequatscht und gequatscht. Dann haben wir gedacht, ja, solche tolle Geschichten müssen weiter erzählt werden. Vielleicht gibt es auch andere Frauen, die solche Geschichten haben. Und dann kam es eigentlich dazu, dass uns beide viele Frauen eingefallen sind, mit denen wir uns gerne zusammengesetzt hätten. Wir haben diese Frauen gefragt, was sie dazu sagen würden, wenn wir uns kurz treffen und Gespräch führen oder halt am Nachmittag uns mal austauschen gemeinsam aus Deutschland, aus Österreich, aus Ungarn und aus allen Teilen der donauschwäbischen Gemeinschaft. Eigentlich haben alle es sehr toll gefunden und haben gleich gesagt, ja, sie machen gerne mit, weil sie haben alle was beizutragen. Sie haben sehr gute Ideen, was wir eventuell für die Zukunft brauchen oder was wir für die Zukunft noch unserer Kinder oder Enkelkinder weitergeben können. Und so entstand das eigentlich.
Was war das Ziel?
Ja, das Ziel war, dass wir nicht auf die geschichtliche Ebene und auf die ständige, wie soll ich das mal formulieren, also dass wir nicht nur daran denken, was alles war und was alles verloren gegangen war oder was alles verloren gehen könnte, sondern wir wollten uns darauf fokussieren, wie wir in unserem jetzigen, heutigen Zeit noch was dazu beitragen können, dass die Identität weiter belebt wird und was wir alles noch tun, ganz natürlich, also ganz selbstverständlich, ohne dass wir wissen, dass es unserer Identität entspricht und dass wir das irgendwie dann zeigen und einfach mal die donauschwäbische Frauen zusammentrommeln und uns austauschen und ein Netzwerk eventuell aufbauen, die Ideen sammeln, wie diese ganze kulturelle und familiäre Geschichten eventuell noch weitergegeben werden können.
Wie ist denn jetzt die Bilanz nach dieser zweitägigen Konferenz?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr überrascht. Es sind sehr, sehr gute Ideen, worüber man hier gesprochen hat. Sehr viele Frauen haben sich hier gefunden, vielleicht nach 20, 30 Jahren wieder getroffen, die sich früher eventuell engagiert haben für Ungarndeutschtum oder für die donauschwäbische Vereine und jetzt wieder sich getroffen haben, jetzt wieder Ideen gesammelt haben und jetzt wieder inspiriert sind, um weiterzumachen, weil das ist eine sehr große Herausforderung in unserer modernen Zeit, noch überhaupt unsere Identität so zu zeigen, wie wir das eigentlich von zu Hause aus kennen.
Wir sagen ja eher den Ausdruck Ungarndeutsch.
Eigentlich war das so, dass meine Idee war, dass wir auf der germanistischen Lehrstuhl diese Frauenkonferenz abhalten, weil da gibt es ein ungarndeutsches Institut, wo wir uns eingefunden hätten, wo wir eventuell für die Ungarndeutschen unsere Zukunftspläne vorgetragen hätten. Aber dadurch, dass es so internationale Begegnungen entstanden ist, so viele Frauen aus anderen Ländern sich dazu gefühlt haben, hier daran teilzunehmen, sondern einfach dazu gekommen sind, haben wir gedacht, ja, dann schauen wir mal nach, wie das auf der donauschwäbischen Ebene das alles aussieht. Also Ungarndeutsch betrifft uns beide. Sabine ist ja auch, stammt aus Wemmen. Ihre Familie wurde von dort aus vertrieben. Ich bin Ungarndeutsch und in Ungarn aufgewachsen und ich lebe auch hier. Wir leben unser Ungarndeutschtum, die Bräuche, die Sitten, die ganzen Identität als Ungarndeutsch. Aber ich denke, dadurch, dass wir so international sind, wir beide, also Sabine auch und ich auch, also wir reisen um die Donauländer herum. Ich denke, da ist es schon mehr Donauschwäbisch, weil halt einfach in diesen vielen Ländern so viele andere deutschstämmige Frauen sind, die aber nicht Ungarndeutsch sind, sondern aus einer anderen Sprachkultur sind.
Wir waren ja mehrere Generationen vertreten.
Das Problem, was ich da ein bisschen rausgehört habe, ist, dass die Jugend heutzutage sich mehr auf Englisch fokussiert und das ist halt die Umgangssprache, das ist das, was wir, oder nicht nur wir, sondern die jungen Leute im Berufsleben, im Alltag mehr benutzen. Aber dadurch, dass es viele Institutionen gibt, die sich anstrengen, die deutsche Sprache wieder ins Leben rein zu integrieren, ich denke, es gibt eine sehr große Möglichkeit, dass es weiterhin erhalten wird.
Also, dass Sie darin bestärkt wurden.
Genau, ja.
Es ist wirklich sehr spannend, dass wir heute hier sein können an der ELTE-Universität. Veronika Germann und ich hatten die Idee letztes Jahr im Herbst. Wir haben uns im Sommer erst kennengelernt und gut verstanden und auch unsere gemeinsamen donauschwäbischen Wurzeln entdeckt. Und wir konnten uns vorstellen, dass wir vielleicht neue Impulse in die Gemeinschaft bringen können mit einer Frauenkonferenz. Wir haben viel diskutiert über die donauschwäbische Identität und ob es die überhaupt gibt. Also ich denke, zweifelsohne gibt es das. Und wie sie weitergetragen wird im modernen Europa, wie wir das aufrechterhalten können, weil wir denken, es ist ein wertvolles Erbe, das wir von unseren Eltern und Großeltern bekommen haben. Und wir wollen nicht immer nur zurückschauen, sondern wir wollen eben auch schauen, wie können wir das machen mit Jugendbegegnungen oder mit Austausch internationalen Begegnungen, dass es weiter lebendig bleibt.
Wie wurde hier die Rolle der Frauen dann tatsächlich da hervorgehoben?
Also man könnte ja denken, dass die donauschwäbischen Frauen nur so mehr im Hintergrund gewirkt haben, aber ich habe jetzt den Eindruck eigentlich nach der Konferenz, dass sie sehr viel bewegen als Lehrerinnen, als Erzieherinnen oder auch in wissenschaftlichen Positionen, sich einsetzen für das donauschwäbische Erbe. Und ja, das hat mich jetzt eigentlich auch begeistert, muss ich sagen.
Gibt es einen Generationsunterschied?
Nein, ich denke, wir haben hier engagierte ältere Damen, aber auch jetzt die Präsidentin von der GJU gehabt und die noch sehr jung ist. Und das ist eigentlich toll, wenn viele Frauen sich aus unterschiedlichen Altersgruppen engagieren.
Haben diese bunte Mischung.
Zum einen hat natürlich Veronika hier in Ungarn ihr großes Netzwerk und kennt die Personen durch ihre langjährige Arbeit und ihr Engagement. Ohne sie hätten wir natürlich in Ungarn das auch nicht veranstalten können. Aber ich habe jetzt versucht, auch noch internationale Gäste auch mit dazu zu bekommen. Wir haben aus Österreich, aus Rumänien, aus Bosnien und auch ja aus Deutschland Gäste. Und das freut mich besonders, dass wir einfach hier international zusammenkommen.
Kann man denn international einen Unterschied feststellen?
Also ich glaube schon, dass die Geschichten ähnlich sind. Also das, was wir jetzt heute gelernt haben von den Lebensgeschichten der Frauen in Deutschland. Natürlich ist es anders verlaufen, weil das Leben in Deutschland ein anderes war wie hier in Ungarn in der Nachkriegszeit. Aber ich glaube, die Werte haben sich so dort erhalten und auch im Ausland.
Wie sieht man jetzt in die Zukunft?
Ja, also wir wünschen uns eigentlich, dass ein Netzwerk entsteht von donauschwäbischen Frauen, die sich engagieren und dass wir weitere Begegnungen schaffen. Also wir haben schon drüber nachgedacht, dass wir vielleicht in Temeswar ein Treffen organisieren in Zukunft oder auch in Ulm in Deutschland, in Österreich. Also ich glaube, Möglichkeiten haben wir viele. Wir müssen schauen, ob wir das auf den Weg bringen, vielleicht auch mit wenig Mitteln, aber dass wir weiter vernetzt bleiben und uns austauschen. Das wäre eigentlich unser Wunsch.
War eigentlich diese Frauenkonferenz nötig, weil man immer noch denkt, dass Frauen in verschiedenen Rollen ein bisschen unbeachtet bleiben?
Zum einen glaube ich schon, dass Frauen noch mehr Sichtbarkeit verdienen und zum anderen ist es aber auch schön, in einem Kreis von Frauen zusammenzukommen. Es gibt ja auch Männervereinigungen, die ausschließlich für Männer da sind und das ist nochmal vielleicht eine andere Atmosphäre oder eine andere Stimmung, die uns Frauen auch gut tut und ja, die uns auch stark macht.
Also fühlt man sich bestärkt jetzt?
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe viele tolle Frauen kennengelernt und freue mich auf den weiteren Austausch, auch mit im Nachgang, dass wir noch in E-Mail-Kontakt bleiben oder uns auch wiedersehen bei anderer Gelegenheit.
Sie hörten über die erste Donauschwäbische Frauenkonferenz aus Budapest. Ein Beitrag der deutschen Redaktion Fünfkirchen. Die deutsch-rumänische Industrie- und Handelskammer in Bukarest lud die Wirtschaftsgemeinschaft zu einem Regional-Event nach Temeswar ein. Das jährliche Treffen brachte Vertreter aus Wirtschaft, der öffentlichen Verwaltung und Fachleute verschiedener Bereiche zusammen und bot dabei einen Rahmen für Dialog, Informationsaustausch und Entwicklung strategischer Partnerschaften. Im Mittelpunkt stand die wirtschaftliche Dynamik der Westregion Rumäniens um Temeswar. Ein Beitrag von Adrian Ardelean.
Die deutsch-rumänischen Wirtschaftsbeziehungen erleben ihren Höhepunkt. Das geht unter anderem auch aus der jüngsten Publikation der deutschen Außenhandelskammer in Rumänien hervor, die vor kurzem in der deutschen Botschaft in Bukarest vorgestellt wurde und nun auf der Internetseite der AHK veröffentlicht ist. In diesem Zusammenhang spielt die Westregion Rumäniens eine bedeutende Rolle, sagt der AHK-Geschäftsführer Sebastian Metz.
Die beiden Länder sind sehr eng miteinander wirtschaftlich verflochten. Kulturell waren sie es ja glücklicherweise schon immer, was für uns immer eine sehr, sehr wichtige Basis ist. Die deutsche Minderheit, die in Rumänien lebt, ist für uns eine kulturelle Brücke, auf der die Wirtschaft halt aufbauen kann. Und insofern ist es wirklich eine Erfolgsgeschichte. Wir reden über 43 Milliarden bilaterales Handelsvolumen, über rund 9.000 bis 10.000 deutsche Firmen oder Firmen mit einer deutschen Kapitalbeteiligung, die hier 250.000 Arbeitsplätze geschaffen haben und natürlich auch fleißig Steuern bezahlen in diesem Land. Also insofern ist das eine wunderbare Erfolgsgeschichte und die wollten wir mit dieser Publikation nochmal untermauern. Und ich möchte nicht vergessen, Folgendes noch zu sagen, auch rumänische Unternehmen entdecken mehr und mehr den Investitions- und Wirtschaftsstandort Deutschland und auch hier sehen wir eine Bewegung hin nach Deutschland, die Exportmärkte, den Exportmarkt Deutschland zu bearbeiten oder den Investitionsstandort Deutschland zu bearbeiten. Also es geht mehr und mehr wirklich in beide Richtungen und das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Heute in Timișoara, einmal im Jahr sind wir hier mindestens ganz kräftig mit 150 Teilnehmern. Deutsche Unternehmen, rumänische Unternehmen, wie sich das gehört für eine bilaterale Handelskammer. Und Timișoara, der Banat Westrumänien insgesamt, hat eine übergeordnete Bedeutung für unsere deutsch-rumänischen Wirtschaftsbeziehungen. Viele, viele deutsche Unternehmen im Bereich der verarbeitenden Industrie sind hier, aber auch IT-Unternehmen, Dienstleister. Dieser Standort hier in Timișoara bzw. der Banat ganz allgemein ist von überragender Bedeutung für uns.
Zu diesem deutsch-rumänischen Wirtschaftserfolg trug auch die bilaterale Politik zwischen den beiden Ländern bei. Einer der Befürworter und Unterstützer dieser Beziehungen auf politischer Ebene ist der Abgeordnete der deutschen Gemeinschaft im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz.
Erstens bin ich sehr froh, dass diese Veranstaltung heute in Temeswar stattfindet. Ich bin der AHK und Sebastian Metz sehr dankbar für. Das Banat ist ein wichtiger Standort für die deutsche Wirtschaft. Ich bin sentimental verbunden mit der AHK, weil ich 2002 die Gründung vorangetrieben habe, politisch. Und mit Sebastian Metz habe ich eine lange freundschaftliche Beziehung. Wir unterstützen uns gegenseitig. Die deutsche Minderheit hat schon immer als Priorität gehabt, deutsche Investitionen in Rumänien zu fördern, weil das allgemein für die rumänische Gesellschaft günstig ist, wichtig, wie auch für unsere Gemeinschaft. Viele unserer Landsleute, aber auch Schulabgänger der Lenau-Schule zum Beispiel hier in Temeswar, der Universitäten in deutscher Sprache, sind dann angestellt bei diesen deutschen Unternehmen hierzulande. Und das ist das Plus Rumäniens, nämlich dieses deutschsprachige Personal. Und deswegen glaube ich, dass wir eine herausragende Position haben als Land in den bilateralen Beziehungen. Deutschland ist mit Abstand unser wichtigster Handelspartner und Investor. Umgekehrt, Rumänien ist unter den ersten 20 Handelspartner Deutschlands weltweit, was eine besondere Position bedeutet. Und ich bin sehr froh und stolz, dass auch die deutsche Minderheit und ich persönlich ein bisschen dazu beigetragen habe.
Die Vertreter der deutschen Wirtschaft in Rumänien sind in regionalen Wirtschaftsclubs organisiert. Ursprünglich als Stammtische der Geschäftsführer und Manager deutschsprachiger Konzerne vor Ort gedacht, entwickelten sich diese zu Vereinen, die vor allem die Interessen der Geschäftsleute vertreten und die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Rumänien und Deutschland fördern. Vorsitzender des deutschsprachigen Wirtschaftsclubs DWC Banat ist die Temesvarer Rechtsanwältin Melinda Hannelore Galu.
Die Zusammenarbeit ist uns natürlich sehr, sehr wichtig und wir schätzen die Unterstützung der AHK, die schon seit Jahren besteht. Deshalb freut es uns auch sehr, die AHK wieder in Timișoara begrüßen zu dürfen zum Regionaltreffen dieses Jahres. Das ist natürlich ein sehr wichtiges Treffen für die Unternehmen hier und die große Anzahl der Teilnehmer zeigt auch das hohe Interesse an diesen Veranstaltungen. Und ja, neben diesen Veranstaltungen ist die AHK schon immer ein sehr wichtiger Partner und Unterstützer gewesen für alle Wirtschaftsclubs in Rumänien, aber natürlich, was mich betrifft, insbesondere für den deutschen Wirtschaftsclub Banat.
Gleich drei AHK-Mitglieder aus der Westregion Rumäniens durften ihre Tätigkeit und ihr Know-how während der Konferenz vorstellen. Die angesprochenen Themen reichten von Technologien bis hin zur Akquise von Arbeitskräften und Gesetzesvorschriften im Umgang mit der künstlichen Intelligenz. Zu diesem letzten Thema referierte die Temesvarer Rechtsanwältin Ioana Hatzegan.
Unternehmen, die in Rumänien tätig sind, unterliegen jetzt einer wichtigen europäischen Verordnung, dem EU-AI-Act. Anders als bei Richtlinien gilt diese Verordnung unmittelbar, ohne nationale Umsetzung und ist für jedes Unternehmen verbindlich, das auf dem Gebiet der Europäischen Union tätig ist. Seit dem 2. Februar 2025 gelten bereits die Verbote für KI-Systeme mit unannehmbarem Risiko. Konkret verboten sind Systeme, die Gesichtsausdrücke oder Stimmlagen von Mitarbeitenden analysieren, um emotionale Zustände abzuleiten, sowie Systeme zur sozialen Klassifizierung oder zur verdeckten Beeinflussung von Bewerbenden. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 35 Millionen Euro oder 7% des weltweiten Jahresumsatzes der Unternehmensgruppe. Ab August 2026 gelten vollständige Pflichten für KI-Systeme im Personalbereich, darunter Rekrutierung, Leistungsbewertung, Kündigung und der Zugang zur beruflichen Weiterbildung. Arbeiter müssen Transparenz gegenüber Beschäftigten gewährleisten, eine wirksame menschliche Aufsicht sicherstellen und Prüfprotokolle für mindestens 6 Monate aufbewahren. Gleichzeitig gilt die DSGWO parallel zum AI-Act. HR-Entscheidungen dürfen nicht ausschließlich von Algorithmen getroffen werden. Was sollten Arbeitgeber jetzt tun? Alle KI-Systeme im HR-Bereich erfassen, prüfen, ob verbotene Praktiken vorliegen, Arbeitsverträge mit entsprechenden Klauseln aktualisieren und mit der Schulung der Belegschaft beginnen. Das maximal kumulierte Bußgeld AI Act Plus DSGVO kann bis zu 55 Millionen Euro oder 11% des weltweiten Jahresumsatzes betragen.
Aktuelles von der AHK stellte seitens der Geschäftsführung Dr. Ilinka Pandele vor. Grußworte sprachen der Geschäftsführer der AHK Rumänien Sebastian Metz, die Konsulin der Bundesrepublik Deutschland in Temeswar Anja Zugori und der Bürgermeister der Stadt Temeswar Dominik Fritz. Dieser hob die Bedeutung des Wirtschaftsstandortes Westrumänien im aktuellen globalen Kontext hervor.
Wir sind natürlich in einem Kontext der Krise, aber es ist wichtig zu wissen, jede Krise ist eine Chance. Und das ist nicht nur ein Slogan, sondern es ist wirklich so. Wir sehen gerade viel Bewegung im Arbeitsmarkt, aber das heißt auch, dass es neue Chancen gibt. Und diese neuen Chancen für Temeswar momentan sind auf der einen Seite die Verteidigungsindustrie, wo über 9 Milliarden Euro in Verteidigungsprojekte fließen werden seitens der rumänischen Regierung aus dem europäischen SAFE-Programm, die zu einem Großteil Produktion in Rumänien erfordern. Und da wollen wir uns natürlich als Stadt ganz vorne positionieren. Und gleichzeitig sind solche Krisen immer auch der Zeitpunkt, wo Innovation gefragt ist, wo Unternehmertum gefragt ist. Und deshalb werden wir in den kommenden Monaten viel auch in Richtung Startups machen, viel, sag ich mal, in dem ganzen Ökosystem für Innovationen arbeiten. Und deshalb sehen Sie mich recht optimistisch, auch wenn die Zeiten nicht einfach sind.
Die deutsch-rumänischen Wirtschaftsbeziehungen haben also gute Chancen, sich auch weiterhin optimal zu entwickeln. Und mehr noch, Rumänien feiert seit einigen Jahren auch einen Tag der deutsch-rumänischen Freundschaft. Die Initiative dazu hatte der Abgeordnete der deutschen Gemeinschaft im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz.
Zusammen mit meinem jüdischen Kollegen Silviu Wexler haben wir das durchs Parlament gebracht. Das ist ein Tag, der 21. April, der, wie gesagt, diese Freundschaft feiern soll. Aber diese Freundschaft hat eine sehr, sehr starke wirtschaftliche Komponente, wie schon gesagt, aber auch eine politische, kulturelle, historische sowieso. Wir werden ihn auch heuer irgendwie begehen. Ich will im Parlament eine Rede halten diesbezüglich. Und es ist ein wichtiges Signal, glaube ich, an Deutschland, an die Europäische Union, dass wir voll dazugehören und dass diese Freundschaft zwischen Deutschland und Rumänien eine Garantie dafür darstellt.
Sie hörten über die deutsch-rumänische Industrie- und Handelskammer. Ein Beitrag von Adrian Ardelean.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Der Weltgebetstag der Frauen war am 8. März 2026 auch in der evangelischen Kirche AB in Bukarest feierlich begangen worden. In diesem Jahr stand Nigeria im Mittelpunkt der weltweiten Gebetsbewegung. Mit Liedern, Gebeten und Texten aus dem westafrikanischen Land wurde ein Gottesdienst gestaltet, der die Besucherinnen und Besucher auf eine besondere Reise mitnahm. Die Feier war nicht nur spirituell bewegend, sondern hielt auch eine besondere Überraschung bereit. Monika Strava berichtet.
Wie jedes Jahr haben auch in diesem Jahr Christinnen und Christen in über 150 Ländern den Weltgebetstag der Frauen gefeiert, eine weltweite Gebetskette, die jedes Jahr am ersten Freitag im März stattfindet. In diesem Jahr stammten die Texte und Lieder von Frauen aus Nigeria. Unter dem Motto »Kommt, bringt eure Last« luden sie dazu ein, auf die Lebensrealität von Frauen in ihrem Land zu schauen, geprägt von großer kultureller Vielfalt, aber auch von Armut, Gewalt und fehlenden Perspektiven. Auch in Bukarest wurde der Weltgebetstag gefeiert am 8. März. Frauen der Evangelischen Kirche AB und der Reformierten Kirche in Bukarest kamen in der Evangelischen Kirche zusammen, um gemeinsam zu beten, zu singen und ihre Verbundenheit mit Christinnen weltweit auszudrücken. Der Gottesdienst fand in einer offenen und herzlichen Atmosphäre statt und stand ganz im Zeichen von Solidarität und Hoffnung. Eine ganz besondere Überraschung erlebten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Gottesdienst. Die Botschafterin Nigerias, Ihre Exzellenz Francisca Onekwujomomo, sang in der Kirche das bekannte nigerianische Lied Keleya und sorgte damit für große Begeisterung. Keleya, Keleya, Obweze, Keleya, Keleya, Obweze, Keleya, Obweze, Jesus, Idima, Keleya, Keleya, Obweze, Keleya, Keleya, Obweze, Keleya, Obweze, Jesus, Idima. Überrascht vom hohen Besuch zeigte sich auch der Bischofsvikar und Stadtpfarrer der Evangelischen Kirche AB in Bukarest, Dr. Daniel Zicheli.
Der Besuch kam völlig unerwartet. Ich habe auch im Gespräch mit meiner Frau mehrfach gesagt, also ich verstehe nicht, was geschieht. Wir haben mehrfach eingeladen. Es gab unterschiedliche Kontaktdaten bei der Botschaft Nigerians in Bukarest. Und eingeladen wurde, schöner Brief, formaler Brief, auf schön Englisch geschrieben, mehrfach geschickt und es kam keine Antwort. Weder, dass wir den Brief verhalten haben oder dass wir kommen können oder nicht kommen können oder wir haben kein Interesse. Bis heute Morgen, als ich aus dem Fenster geblickt habe, es fährt irgendein Auto da in den Hof hinein und mit Korb Diplomatik, da dachte ich mir, also wahrscheinlich ist das die deutsche Botschafterin oder am Weltgebetstag der Frau, man weiß ja nie. Und so hat es sich dann ergeben, die Überraschung des Weltgebetstages, dass ausgerechnet, dass es eine Frau ist, die mit ihrer ersten Sekretärin auch gekommen ist, sie auch eine Frau ist. Das hat also ganz gut gepasst. Vor allem, dass sie auch Christin war und auch eine entsprechende Botschaft auch formuliert hat. Das war die Überraschung des Weltgebetstages. Die zweite Überraschung war, es war ein sehr gelungener Gottesdienst. Also die Frauengruppe, alle Achtung und Gratulation, hat es sehr gut gemacht. Also das ist ineinander geflossen, wie eine Botschaft in die andere Botschaft. Man konnte einen klaren Einblick bekommen in die Situation der Frauen, besonders der Christinnen in Nigeria. Es war ein Gottesdienst, der praktisch wie aus dem Guss gekommen ist. Und das ist die weitere Impression. Die dritte Impression waren die Gesänge. Ich war sehr überrascht, dass sich die etwas nüchternen protestantischen Gemeinden, die so traditionsgemäß immer nur in ihrer Muttersprache singen und damit auch abmühen, sei es Deutsch oder Ungarisch, dass sie jetzt plötzlich auf Englisch gesungen haben. Und damit verbunden natürlich auch die Überraschung des Gottesdienstes, dass die Frau Botschafter dann auch in ihrer Sprache gesungen hat. Ich denke, das war eine bereichernde Erfahrung für uns alle.
Der Weltgebetstag gilt als die größte ökumenische Basisbewegung von Frauen weltweit. Sein Motto lautet: informiert beten, betend handeln. Passend dazu wurde auch eine Kollekte gesammelt. Sie kommt einer Schule und einem Krankenhaus im Süden Nigerias zugute. Im Anschluss an den Gottesdienst blieb Zeit für Begegnung und Gespräche. So wurde der Weltgebetstag auch hier in Bukarest zu einem schönen Zeichen gelebter Gemeinschaft.
Sie hörten über den Weltgebetstag der Frauen vom 8. März in Bukarest. Liebe Hörer, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und lade Sie auch ein, die Tätigkeit von Funkforum weiter zu verfolgen. Suchen Sie uns im Internet und hören Sie unsere Sendungen. Am Mikrofon hörten Sie Christine Arnold. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.